Recht. Schön. Echt fantastisch. Also ich saß jetzt so irgendwie das letzte Lied hier vorne und habe so gedacht, das ist echt Wahnsinn, was Gott hier tut und was hier passiert. Weil ich glaube einfach, dass einfach diese Vielfalt, die Gott hier reingegeben hat, die ist absolut fantastisch. Also hier ist nicht irgendwie einer, der es besonders gut kann oder zwei oder drei, sondern es sind so, so viele Menschen, die sich hier einbringen und die das fantastisch machen. Also nochmal echt krass. Ich bin bewegt darüber echt, weil das ist was Besonderes, glaube ich, was da Gott tut und erkennt das wirklich als was Besonderes und klopft wirklich immer mal auch Leuten auf die Schulter, wo ihr denkt, das ist jetzt mal dran und sagt Danke. Ja, weil das ist echt cool. Nicht, dass wir jetzt noch Klatschen einführen. Das wäre ja noch, hä? Ich stand das letzte Mal vor 4 Monaten hier auf der Bühne und deswegen war das für mich irgendwie, also ich stand schon zwischendurch mal zum Lobpreis jetzt und vielleicht für eine Ansage, aber vor 4 Monaten, wo ich das letzte Mal gepredigt habe, und das ist schon eine ganz schön lange Zeit, deswegen fühlt sich das erstmal jetzt ein bisschen ungewohnt wieder an, hier zu stehen und euch so halb nur zu sehen. Und ich habe mich aber riesig drauf gefreut. Auch, dass ich habe gesehen, dass es ohne mich super funktioniert. Ich hatte ja meine 3 Monate Pause eingelegt und habe gesagt, ich guck mal, dass ich nur das mache, was ich wirklich Lust habe und den Rest lasse ich einfach weg, weil ich einfach weiß, es gibt gute Leute, die das tun können und die haben es fantastisch getan. Und heute darf ich wieder predigen. Ich hätte es also ins Runde getreten, das ist alles gut. Genau, und dann ist es so, dass ich habe irgendwie in letzter Zeit, ist es bei mir, wenn ich auf eine Predigt zugehe, dann ist es wie so ein, das beschreiben immer die Frauen so schön mit so einem Schwangerschaftsding, keine Ahnung, wie sich das anfühlt, aber dann ist es so die ganze Woche schon in mir und vielleicht sogar 2 Wochen. Und dann ist es sogar eine Predigtreihe, die ich vorgeschlagen hatte und dann ist es quasi noch länger in mir und es ist fantastisch, wenn es dann raus kann. Also morgen bin ich wieder schlank quasi, wisst ihr? Also der Bauch ist morgen wieder weg, das ist jetzt nur wegen der Predigt. Genau. Ich darf heute David beenden. Also es wird wahrscheinlich nicht das Ende von David in unserer Gemeinde sein. Da wird immer wieder auftauchen, weil ich den David gerne habe. Also jetzt so in dem, was ich halt lesen kann. Ich habe ihn nie kennengelernt. Steffi hat ein cooles Bild ausgesucht für den Banner. Vielleicht sah der David so aus, so ein bärtiger Typ, cooler Typ. Seitdem habe ich meinen Bart wachsen lassen. Ich auch so cool wäre wie der David. Nee, aber ich möchte euch heute einfach mit auf die Reise nehmen und möchte ein Kapitel des Davids aufschlagen, was nicht ganz so schön ist. Also wir haben uns ja so in den letzten Malen, wo wir über David gesprochen haben, kann man so eine Kurve nach oben zeichnen und kann so zeigen, Mensch, der David, der ist berufen worden. In einer übelst coolen Aktion eigentlich, wo er nie damit gerechnet hätte, dass er der ist, der berufen wird. Und nach dieser Berufung ist erstmal wenig passiert. Er hat seinen Job weitergemacht als Hirte. Ich weiß nicht, ob ihr euch das so vorstellen könnt, dass irgendwann mal jemand, also dass ein Typ, also so ein prophetischer Typ quasi, kommt zu einem Fliesenleger und sagt zu dem Fliesenleger, du wirst Bundeskanzler. Und dann sagt der Fliesenleger, okay, und ich gehe wieder Fliesen legen. Und du machst das für ein paar Jahre weiter und wartest auf diesen Moment und glaubst daran, dass dieser Prophet, dieser Mann Gottes, dass dieses Reden Gottes wahr ist. Und das hat er David getan. Er hat gewartet und Gott hat es wahr gemacht. Wir kennen die Stories. Sarah hat vorige Woche hat das Goliath-Thema kurz mit angeschnitten, wo David dann wirklich nochmal richtig in das Rampenlicht getreten ist und gezeigt hat, dass Gott in ihm wirkt. Und wir wissen irgendwie, dass Gott diesen David erhöht hat und dass Gott diesen David lieb hat. Und deswegen an ihm festgehalten hat. Und er, glaube ich, fasziniert war von ihm, dass eben auch der David an Gott festgehalten hat, obwohl das manches viel zu lange gedauert hat in unseren menschlichen Augen. Genau. Also ihr merkt, ich bin begeistert von diesem Schafhirten und möchte euch ja trotzdem an diesen Höhepunkt führen und was nach diesem Höhepunkt kam. Also wenn man jetzt mal so eine Grafik benutzt, und das ist das Verrückte, dass Gott in den letzten Wochen immer mit mir über Grafiken, also wenn ich so ein Bibelthema oder so ein Thema von der Gemeinde, von einem Gottesdienst bekomme, dann kriege ich immer Bilder dazu, die ich anmalen könnte. Und ich liebe Malen, wisst ihr ja. Ironie aus. Wir sind jetzt quasi am höchsten Punkt angelangt. Und wenn ihr, ja, das ist jetzt der höchste Punkt. Ich habe heute schon mal in der Vorbereitung gesagt, es ist blöd, dass das Ding, komm ruhig näher, es ist blöd, dass das Ding quasi hochformalt und nicht querformalt ist. Das würde bei Zahlenstrahlen bedeutend einfacher sein, als querformalt wäre, aber wir müssen jetzt damit leben. Also nochmal, Lev, auch für dich, am höchsten Punkt, der Stift ist auch ganz schlecht, nimm. Höchster Punkt. Jetzt. Genau. Und Das erkennt man daran, dass es der höchste Punkt ist, dass David seine Königsherrschaft gefestigt hatte. Wenn ihr die Stellen davor lest, dann merkt ihr, dass David einer war, der sich nicht gescheut hat, die Hände sich blutig zu machen, auf gut Deutsch. Der ist mit in die Kriege gezogen und hat gekämpft. Und jetzt lesen wir das erste Mal so, dass David quasi nicht mehr mitgezogen ist, sondern zu Hause geblieben ist und sich um ja, sich selbst, sein Palast, keine Ahnung, wer da alles noch so gelebt hat, gekümmert hat. Und er hat seine Armee entsendet. Und ich glaube, so eine Entsendung machst du nur dann, wenn du dir dann relativ sicher bist, das wird auch ohne mich. Das läuft. Und deswegen ist das, glaube ich, so ein Punkt, wo man wirklich davon sprechen kann, diese Herrschaft Davids war gefestigt und es war so der Zenit in dem Ganzen. Und wir lesen, dass David auf dem Dach seines Hauses stand, war quasi wahrscheinlich ein Flachdach, kein Spitzdach, sonst wäre es anstrengend gewesen. Und er steht auf diesem Dach und schaut ins Land und in die Vorhöfe und in die Nachbargebäude und sieht eine nackte Frau. Und wir sind quasi an diesem Punkt hier oben an der Klippe und David sieht eine nackte Frau. Ganz einfach beschrieben, David erlebt Versuchung in seinem Leben. Und das scheint eine schöne Frau gewesen zu sein, weil wir lesen nicht, dass er sich wegdreht und sagt, oh, sondern er guckt gerne hin. Und das allererste, was er tut, ist nicht zu sagen, oh, ich darf nicht. Sondern das allererste, was er tut, er fragt seine Bediensteten, wer das ist. Und er erfährt, dass diese Frau verheiratet ist. Und dass das halt quasi seine Nachbarin ist, dass die Bathseba heißt. Und dass ihr Mann gerade an der Front kämpft. Und jetzt würde ja jeder Normale denken, okay, das Thema hat sich erledigt, die Frau ist vergeben, wir lassen sie weiter duschen, ich drehe mich um und gehe meinen Weg. Aber David lässt quasi seine Macht spielen und lässt diese Frau zu sich bringen. Und an dieser Stelle ist der Zenit erreicht und es geht in Davids Leben bergab. Es ist, glaube ich, für uns nicht ganz abwegig, sich vorzustellen, dass es eben nicht der Punkt ist, dass man sagt, ich schlafe mit einer Frau eines anderen Mannes, der für mich gerade im Krieg kämpft, ist Gottes Wille. Sondern das ist ein Punkt, da nehme ich mir einfach, was ich möchte. David wollte diese Frau und David hat diese Frau genommen. Und ihm war in dem Moment egal, was Menschen darüber denken. Jetzt ist es nur so, dass es im Leben, und das, wenn wir RTL oder was weiß ich einschalten, dann ist es davon voll von diesen Geschichten, das Leben hat Konsequenzen. Also wenn ich Dinge tue, dann kommt dabei was raus. Und hier kommt dabei raus, dass diese Bathseba schwanger geworden ist. Dumm gelaufen quasi. Das sind dann die, die in der Talkshow sitzen und sagen, ich habe nur einmal mit meinem Partner geschlafen und der ist sofort schwanger geworden. Das ist diese Geschichte. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo David ein Problem mit der ganzen Geschichte hatte. Bis jetzt war das quasi so, seine Bediensteten hatten den Mund zu halten zu diesem Thema, die durften sich nicht äußern darüber. Aber wenn jemand schwanger ist und du weißt irgendwie, der Mann von der Frau ist gerade im Krieg, wie soll die schwanger geworden sein? Ich brauche eine Geschichte dafür. Ich muss rausfinden, wie diese Frau schwanger geworden ist und wie ich das diesem Volk verkaufe. Irgendwann wird sie gefragt werden und sie wird sagen, ich habe mit dem Typen da drüben, mit dem König, geschlafen und das ist sein Kind in meinem Bauch. Das Krasse für mich an diesem ersten, auf diesem ersten Kippe ist, dass diese Versuchung und auch das Reinfallen auf diese Versuchung erwischt uns eiskalt in unserem Leben. David konnte sich auf diesen Punkt nicht vorbereiten. Und David hat eigentlich sonderlich irgendwas falsch gemacht, dass man sagen könnte, jetzt hat er es verdient, dass das in seinem Leben passiert. Sondern es passiert einfach und er steht dort wie ein begossener Pudel zum Schluss und hat versagt. Ich glaube, dass das nicht so fern von unserem eigenen Leben ist. Wir können mit Gott unterwegs sein und vielleicht bist du noch nicht im Zenit deines Lebens, also mit Gott jetzt quasi. Aber vielleicht bist du irgendwie mit Gott Schritte gegangen, Treppen bestiegen, wie man es auch immer bezeichnen will. Du bist quasi ein Stück weiter an Gott dran, wie du es vor 3 Monaten oder vor 3 Jahren warst. Und dann kommen Versuchungen in deinem Leben, mit denen du nicht gerechnet hast. Versuchungen, wo du, wenn du richtig stark bist und du es entdeckst, dagegen ankämpfst und dich dagegen stemmst. Oder Versuchungen, wo du erliegst und wo du sündigst. das ist ein völlig normales Ding. Das ist auch nichts, wo wir jetzt irgendwie denken müssen, das passiert uns nicht. Es wird dir definitiv passieren, dass Versuchung in deinem Leben kommt. Und jetzt ist aber die Frage, was tue ich mit diesem Versuchtsein? Was passiert, wenn ich quasi dem Ding erlegen bin? Was tue ich als nächstes? Wir lesen bei David ganz toll, wie man es quasi nicht tut. David überlegt quasi, wie könnte ich das jetzt weiterhin verbergen? Wie könnte ich dort eine Geschichte erfinden, wo die Leute merken, okay, da David ist unschuldig, da ist irgendwas anderes passiert, alles super, normale Geschichte. Und David überlegt, okay, ich tue diesen Uzzia quasi von den Mann von der Bathseba, ich tue ihn von der Front nach Hause holen, ich tue ihn quasi belohnen, laden zu mir ein und wenn der hier ist und er hat eine wahnsinnig tolle Frau, fand ja David quasi, dann wird er bestimmt zu ihr gehen und wird bei ihr schlafen. Und wenn der so lange im Krieg war und so lange nicht zu Hause, dann wird es sicherlich auch nicht nur beim Nebeneinanderliegen bleiben und ich habe meine Story für die Schwangerschaft. Jetzt ist es nur das Problem, dass dieser Uzzia eigentlich, wenn man so hinguckt, und das ist ganz gemein für David, das ist eigentlich so ein David in seiner Beginnzeit. Das ist ein ganz treuer Typ. Das ist einer, der kommt zu dem David, der wundert sich vielleicht, warum er jetzt zurückgeholt wird und ist begeistert, dass er vor seinem König stehen kann und realisiert und weiß aber, Kriegszeit bedeutet, nicht bei seiner Frau zu schlafen und ich werde das nicht tun. Ich werde treu sein, ich bin ein treuer Krieger, ich schlafe bei der Truppe, die am Königshof ist. Und er geht eben nicht nach Hause, sondern legt sich zu anderen Kriegern und schläft dort. Und David sieht es, David merkt es und denkt sich, funktioniert nicht die Geschichte. Nächster Versuch, nächster Abend. David lädt ihn wieder zu sich ein und denkt, jetzt nehmen wir den Alkohol als Hilfsmittel und gibt ihm quasi, man würde heute in Neudeutsch sagen, füllt ihn ab mit der Hoffnung, wenn er betrunken ist, dann wird er vielleicht ein bisschen krumm in seinem Leben und geht zu seiner Frau, schläft mit ihr und alles ist gut. Und dieser Uzzia, so betrunken wie er ist, ist immer noch bei seinen Kräften und macht es wieder nicht. Legt sich wieder nicht zu seiner Frau, sondern bleibt am Königshofe, geht nicht in das Nachbargebäude. Und David, seine Geschichte funktioniert wieder nicht. Und wir sind quasi so auf diesem Absturzlevel, so auf halber Strecke. Es hätte ja funktionieren können und gleichzeitig hätte David jetzt merken können, okay, ich finde keine gute Story für das Ganze. Ich lade diesen Uzzia und die Bathseba vielleicht zu mir ein und erkläre die ganze Geschichte. Ich kläre es auf. Ich sage einfach, es war Mist. Mit aller Konsequenz, die droht. Aber David überlegt sich, das kann ich nicht tun. Es ist gerade alles so schön. Königsherrschaft, wunderbar. Das Herr folgt mir, ohne dass ich mit bin. Ich kann das nicht riskieren. Und David entscheidet sich. Das ist ein Grabstein. Für den Tod von Uzzia. Er entscheidet sich, dass dieser Mann weg muss. Und dass er das Ganze auf eine andere Art und Weise legal macht, indem er dann einfach die Bathseba als Frau nimmt, als großer Tröster dasteht und sagt, dann ist es ja wieder okay, dass er schwanger von ihm ist. Auf die paar Tage wird keiner rechnen, das kommt nicht raus. Und er entscheidet sich natürlich nicht selber, unbedingt die Finger schmutzig zu machen, sondern er schickt diesen Uzzia wieder an die Front, an eine Stelle, wo es richtig, richtig fies ist, sagt auch noch seinem Heeresführer dort, der muss weg. Und dieser Uzzia stirbt an der Front. Und wir sind eigentlich an einem Punkt, wo man hätte denken können, es kann nicht tiefer kommen, aber es ist tiefer gekommen. David gibt eigentlich alles auf, für was David in dem Moment eigentlich stand. Es war einer, der hat Jahre auf seine Berufung gewartet, treu mit seiner Harfe, Gitarre oder was weiß ich, auf dem Stein bei Schafen, hat seinen Gott gelobt und hat gesagt, ich bin bereit zu warten auf alles, was du mir geben willst. Ich vertraue dir, ist vor einen Riesen getreten, hat ihn besiegt mit einer Steinschleuder, letzte Woche gehört, ohne Rüstung, in einem Gottvertrauen, wo er gesagt hat, ich mit meinem Gott, was soll passieren, der ist mit mir, ich soll das tun. Er ist König geworden, er ist nicht schuldig geworden an Saul, der ihn verfolgt hat und zweimal hat er den Saul quasi in seiner Hand gehabt und hätte ihn töten können und hat zweimal nicht gesagt, dass er es tut, sondern hat gewartet, bis Gottes Zeitplan eingetreten ist und jetzt passiert ihm so eine Geschichte. Ich glaube, das ist echt heftig und ich glaube, dass David an dieser Stelle, und es war dann so, dass er quasi die Bathseba geheiratet hat, die Story hat er quasi vollzogen und das Ding war eigentlich geklärt für alle Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass trotzdem dieser David immer wieder in seinem Zimmer saß und gedacht hat, ich hab's verbockt. Jetzt ist es aber so tief verbockt, dass ich aus der Geschichte nicht mehr rauskomme. Wem soll ich das erzählen? Ich habe einen umgebracht, ich habe eine Frau schwanger gemacht, die eigentlich verheiratet war. Ich habe eine Riesengeschichte drum erfunden. Ich habe es sogar indirekt, haben das ja Leute mitbekommen, irgendwie bin ich ein Versager. Ich möchte nicht wissen, was in diesem selbstreflektierten Mann, und ihr müsst mal Psalme Davids lesen, das war definitiv ein reflektierter Mann, was in diesem Herzen los gewesen sein muss. Und wenn dieser Ossia wenigstens ein schlechter Mann gewesen wäre, vielleicht einer, der seine Frau schlägt, wo man noch irgendwie so Partei dafür ergreifen könnte. Aber nein, dieser Ossia war eigentlich ein richtig cooler Typ. Ein richtig guter. Und den hat er beseitigt, um seinen Weg gerade zu machen. Und jetzt tritt Gott auf die Fläche, weil Gott diesen David besonders gern hat. Und Gott gibt ihm eine Chance zur Umkehr. Und Gott nutzt einen Menschen, den lesen wir in der Bibel, der heißt Nathan. Und dieser Nathan kriegt von Gott den Auftrag, zu dem König zu gehen und zu sagen, du hast es verbockt. Kehr um. Bekenne deine Schuld. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr euch das so, ihr kennt vielleicht so ein paar Mittelalterfilme, wo es noch die richtigen Könige gab. Es ist kein einfacher Weg, zu einem König zu gehen und zu sagen, du hast es verbockt. Weil der hat bedeutend mehr Macht wie du und der kann, ohne dass es einer merkt, quasi dich beseitigen lassen. Ja, und die Wahrheit weiterhin unter der Decke lassen. Und dieser Nathan wusste ja auch durch Gott, was er getan hat. Da wusste ja auch, dass ihm dieses Ding so berührt hat, diesem David, dass er sogar einen Menschen dafür umgebracht hat, um die Story quasi unter der Decke zu halten. Und trotzdem hat er diesen Auftrag bekommen. Das Gute ist, dass dieser Nathan kein Unbekannter für David war, sondern das war einer, der schon mal vor David stand und sie ihm gesagt hat, Gott wird auf all deinen Wegen mit dir sein und er wird dich nicht verlassen. Das war schon mal einer, der mit Zuspruch zu ihm kam und wo Gott ihn schon mal genutzt hat, um so ein Stück Zukunft zu geben, so ein Stück Vision für sein Leben zu geben, so ein Stück Sicherheit, dass Gott wirklich an seiner Seite steht. Ich glaube, dass der David ja auf diesem ganzen Weg vom Schafhirte zum König quasi, das sind ja schon ein paar herausfordernde Entscheidungen, die da wahrscheinlich auf dem Weg lagen. Ob er sich wirklich so gefühlt hat, König sein zu können, keine Ahnung. Und es ist gut, solche Zusprüche zu haben. Und Gott nutzt diesen Nathan erneut und schickt ihn zu David. Und gleichzeitig gibt er dem Nathan eine Idee, wie er das Ganze verkaufen könnte. Es wäre ja einfach hinzugehen und zu sagen, ey, du hast das und das und das gemacht, es war schlecht. Gott hat richtig böse Meinung über das Thema und es wäre jetzt dran umzukehren. Aber er überlegt, wie er dem David sein Herz erreichen kann und Gott gibt ihm eine Geschichte. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass es einen reichen Mann gab, der viele Rinder hatte und viele Schafe und gleichzeitig einen armen Mann, der nur ein Schaf hatte. Und eines Nachts, oder wir lesen sogar in der Bibel, eines Tags, geht der reiche Mann, weil er Besuch bekommen hat und musste irgendwas auftischen quasi, einfach zu diesem Armen, nimmt dieses eine Schaf, schlachtet es und stiehlt es quasi und nimmt dem anderen alles. Und wir lesen, und er beschreibt das so, dass es nicht einfach nur ein Schaf war, was quasi vor seiner Hütte stand, sondern wir lesen, dass dieses Schaf aus seinem Becher getrunken hat, auf seinem Schoß geschlafen hat. Es war quasi, es wird beschrieben wie eine Tochter. Und dieser Reiche nimmt quasi dieses Tochterschaf und stiehlt es einfach weg. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, ein David, der dafür stand, quasi auch mal das Schwert zu nehmen und zu sagen, ah, Ungerechtigkeit, ich hasse Ungerechtigkeit, reagiert in diesem Punkt genauso. Sein Ausspruch war, was ist das für eine Ungerechtigkeit? Dieser Mann muss nicht nur zurückzahlen, sondern dieser Mann müsste eigentlich sterben, der das tut. Der so viel hat, der alles mehr hat, als er benötigt und nimmt trotzdem noch von dem, der schon fast nichts hat, alles weg. Das kann nicht sein, das kann nicht funktionieren. Und jetzt, wir haben die Story schon verstanden, David hat die Story an dem Punkt auch verstanden. David hat verstanden, was diese Geschichte eigentlich sagen soll. Und wir lesen mal rein in den Originaltext, quasi im 2. Samuel 12, 7 bis 13. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Weiber in deinen Schoß und habe dir das Haus Israels und Juda gegeben. Und das ist zu wenig. Will ich noch dies und das dazu tun? Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du solches Übel vor meinen Augen tatest? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, sein Weib hast du dir zum Weib genommen, ihn aber hast du erwürgt mit dem Schwert der Kinder Ammon. Nun, so soll es von deinem Hause das Schwert nicht lassen ewiglich. Darum, dass du mich verachtest, hast du das Weib Urias des Hethiters genommen hast, dass sie dein Weib sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unglück über dich erwecken aus deinem eigenen Hause und will deine Weiber nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Weibern schlafen soll an der lichten Sonne. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will dies tun vor dem ganzen Israel und an der Sonne. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt wider den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Wir sind quasi im tiefen Tal angekommen. Und dieser Nathan bringt die Chance zu David, umzukehren und seine Sünden zu bekennen. Und David erkennt, was er getan hat. Und Gott ist relativ klar in dem, was er auch sagt. Gott ist genauso klar, wie Davids erste Antwort war. Der Mann muss weg, der muss bestraft werden, dort muss mal richtig Gerechtigkeit herrschen. Und David entdeckt sein eigenes Versagen an diesem ganzen Punkt. Die Zeit von Lügengeschichten ist vorbei. Es liegt alles im Licht. Ihm ist, glaube ich, nochmal an der Stelle richtig deutlich geworden, dass Gott alles gesehen hat. Da war nichts, was er vor Gott verstecken konnte, sondern Gott hat jeden seiner Gedanken, seiner üblen Geschichtsideen, quasi seiner Lügen, hat Gott erkannt und gesehen. Und er hat begriffen, dass es eine Chance von Umkehr gibt. Dass hier das Geheimnis von Gnade Gottes erklärt wird. Das Bekennen von Sünde, um den Gnadenstrom Gottes in unserem Leben freizulassen, der uns wieder sauber wäscht. Ich habe mir an der Stelle die Frage gestellt, wie machen wir das mit unseren Sünden in unserem Leben? Wie mache ich das mit meinen Sünden in meinem Leben? Wir sitzen ganz oft hier in den Räumen oder haben vielleicht Gespräche mit Leuten, wo wir sagen, die dürfen so ein bisschen zu uns reden, die sind uns nah ein Stück. Oder wir lesen Zeitungen, wir gehen zu Prediger XY, lesen die Bibel, beten zu Gott und entdecken irgendwann in unserem Leben Dreck. Dinge, wo wir nicht so gelebt haben, wie Gott es sich vorstellt. Und wir entdecken, dass wir falsch abgebogen sind in unserem Leben. Wie gehen wir mit diesen Dingen um? Ich ganz persönlich bin viele Jahre und mache das manchmal auch jetzt noch, nach Hause gefahren und habe gesagt, ich gucke dann irgendwie in Ruhe mal, wie ich das Ding mit Gott klären kann. Und es ist nie was draus geworden. Ich glaube, wenn wir an diesem Punkt stehen und dort dieser Nathan vor uns steht, in welcher Form auch immer das in deinem Leben ist, und dir sagt, dass in deinem Leben was schief liegt und du erkennst, dass dort was schief liegt, dann sollten wir nicht von der Angst getrieben sein, eine nächste Geschichte hinten anzuhängen, sondern dann dürfen wir uns wieder David als Vorbild nehmen und sagen, ich habe gesündigt. Und wir dürfen bekennen. Ich glaube, dass wir wieder lernen müssen, Sünden zu bekennen. Wir haben Vergebungen und wir haben den Zuspruch von Vergebung in unserem Leben. Definitiv. Aber es gehört dazu, unsere Sünden zu bekennen. Es Gott ins Gesicht zu sagen, was quasi Mist gelaufen ist, dass ich es erkannt habe. Und vielleicht darf das sogar noch einer hören, der neben mir steht. Ich finde es schön, dass der Tom da ist. Ich habe ihn vor uns noch entdeckt. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Da haben wir das mal gelebt. Da sind wir nachts nochmal in den Wald rausgelaufen und haben angefangen, Sünden zu bekennen. Weil das einfach in dem Moment uns so wichtig war, dass wir gesagt haben, das muss weg, heute noch. Und es war weg und es hat weggewaschen. Und es war wirklich in dem Moment passiert, dass unser Leben eine Wende erfährt. Aber es ist ein Stück an diese Herausforderung geknüpft, dass ich sage, Gott, es war falsch. Wenn ich manchmal mit meinen Kindern so rede und die machen in meinen Augen viel falsch, die machen auch viel richtig, aber ihr wisst es alle, wenn ihr Kinder habt, dass die manches nicht so gut machen, dann ist es mir manchmal, wenn dann die hellen Momente kommen, wo meine Wut dann manchmal weggeht, dann ist es mir wichtig, dass ich einfach nur mit meinen Kindern an den Punkt komme, dass sie feststellen, da war was falsch. Die sollen das nicht irgendwie dann das Büßehemd tragen und dann den Tag lang in den Keller gehen oder keine Ahnung, da ist eh zu feucht bei mir, sondern die sollen einfach nur erkennen, da war was falsch. Weil erst dann ist Umkehr möglich. Das ist ein ganz natürliches Prinzip. Ich kann nur umkehren, wenn ich erst mal erkenne, von was ich umkehre. Und so ist das biblische Prinzip. Ich möchte umkehren von meinen Sünden, von dem, was ich falsch gemacht habe. David hat diesen Bann in seinem Leben an dieser Stelle gebrochen. Diesen Bann von Lüge und von Sünde hinter sich gelassen. Auch wenn das sicherlich Konsequenzen hatte. Wir erfahren nie den Namen des Kindes quasi in Bathsebas Bauch. Wir erfahren nur, dass es nicht bei David sein sollte, sondern dass es Gott nimmt. Und es hat Konsequenzen in seinem Leben. Und ich glaube, dass das hart ist, ein Kind zu verlieren. An was auch immer. Und das war nichts, wo David gesagt hat, na gut, mal halt Umkehr. Kostet halt manchmal ein bisschen was, sondern das war was sein Leben, glaube ich, ein Stück beeinflusst hat. Und danach kam vieles Gutes. Und wir lesen, dass er noch einen zweiten Sohn hatte mit dieser Bathseba und vielleicht sogar noch viele andere Kinder mehr. Und es ging alles wieder bergauf. Aber dort war Umkehr, Konsequenz und Neuanfang. Im 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Ganz deutlich, ganz klar, ganz, gibt es nichts dran zu interpretieren. Sünden bekennen, Gott erweist sich als treu und macht uns rein. Und geht wirklich auch diesen stufigen Weg. Und nicht diesen Weg, naja, Gott macht uns rein. Das ist ja die schönste Teil an dieser Story. Gott macht uns rein, das ist die Wahrheit. Gott vergibt all unsere Sünden, Gott nimmt unsere Sünden, versenkt sie im tiefsten Meer. Gott holt sie nicht wieder raus und sagt, guck mal, vor 3 Jahren. Das ist alles Wahrheit. Aber genauso ist Wahrheit zu bekennen. Das macht mir irgendwie Mut an der Stelle trotzdem, dass man sehen kann, dass unsere Verfehlungen uns nicht aufs Abstellgleis unseres Lebens führen und dass Gott sich umdreht und sagt, jetzt ist es halt vorbei. Gott hätte sich definitiv von David umdrehen können und sagen können, also als König kann ich dich nicht mehr gebrauchen. Du bist das beschissenste Vorbild, was ich mir vorstellen könnte. Aber es macht mir Mut, dass man sehen kann, dass es bei Gott Neuanfang gibt und dass es nicht nur Zerbruch gibt in unserem Leben. Ich möchte am fast Ende eigentlich noch so, es soll ja heute um diesen Nathan gehen, eigentlich hieß das Thema, wir alle brauchen einen Nathan. So ist es mal entstanden in der Predigtreihenausarbeitung. Und ich habe mal so drüber nachgedacht, ja, das ist richtig, wir alle brauchen einen Nathan. Es wäre gut, wenn wir so einen hätten. Es wäre gut, wenn wir Gottes Wort in Person vor uns hätten, der uns sagt, ah, Umkehr, du bist blind gerade für was. Kehr um, mach's neu. Bekenn deine Sünden und Gott schenkt dir einen Neuanfang. Und das gehört, glaube ich, wenn ich einen Nathan in meinem Leben zulassen möchte, dann bedeutet das, dass ich vorher einzelne Schritte gehen muss. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, dass du so ein Typ bist, der sagt, es darf mir niemand mein Leben reden, es haben meine Eltern irgendwie lang genug gemacht, jetzt mache ich mein eigenes Leben und dann denkt dir, kommt irgendwann so ein Nathan-Typ und du kehrst um. Du wirst genauso reagieren, wie wenn deine Eltern zu dir kommen und dir sagen, dass du was anderes machen sollst. Ich glaube, dass wir, so wie wir heute hier sitzen, Entscheidungen in unserem Leben treffen dürfen, dass Menschen uns oder dass Gott uns durch Menschen begegnen darf, dass wir Korrektur erfahren dürfen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und das bedeutet manchmal, dass ich sage, ich suche mir vielleicht sogar aktiv jemanden, wo ich jemanden kenne, der in mein Leben sprechen darf, dem ich das Recht gebe, wenn du was in meinem Leben siehst, dann komm zu mir und sag's mir einfach. Und ich will drüber nachdenken. Wir wollen vielleicht zusammen beten. Wir wollen gucken, ob das richtig ist, was du dort gesehen hast. Es bedeutet, und ich habe das vorige Woche schon gesagt, es bedeutet, sich ein Stück weit vor Menschen auch nackt zu machen. Und sein Leben nicht in seinen vier Wänden zu leben und dann ab und zu im Gottesdienst so eine Erleuchtung zu suchen, sondern es bedeutet, wahre Gemeinschaft als Gemeinde zu leben. Und Gemeinde ist nicht dafür gemacht, damit wir den Saal füllen, sondern Gemeinschaft ist dafür gemacht, um uns gegenseitig zu erbauen, um Schätze, die Gott in mein Leben gegeben hat, zu teilen, um uns gegenseitig aufzuerbauen, wo es mal nicht so läuft, um uns auszurichten, um Gottes Stimme für andere zu hören und natürlich auch Gottes Stimme selbst zu hören. Also ich will nochmal sagen, auch du kannst Gottes Stimme hören. Bloß manchmal hätte man ja sagen können, Mensch, warum hat Gott nicht direkt mit David geredet? Ich glaube, der hat auf dem Weg versucht, mit ihm zu reden und David war taub dafür. Seid bereit, dass Menschen zu euch sprechen dürfen und fordert das vielleicht auch ein Stück von Menschen ein, aktiv, weil wir sind alle so ein bisschen schüchtern und wollen ja niemandem quasi wehtun. Fordert das ein Stück ein, indem man Menschen vielleicht auch mal fragt und nicht nur über das Schöne in eurem Leben spricht. Und der zweite Punkt, der mir wichtig geworden ist, wir können ja nur quasi alle einen Nathan haben, wenn es genug Nathans gibt. Und das bedeutet, ich glaube, dass wir alle auch ein Stück Nathan sein sollen für Menschen. Und hier möchte ich ein ganz großes Obacht und Achtung und was weiß ich, Ausrufezeichen davor setzen. Es geht nicht um jemanden, der hier gesucht wird, der jetzt einfach mal durchs Leben geht und sagt, dort sehe ich eine Sünde, dort sehe ich eine Sünde und das, so diese Freude am Sündenkeulen schwingen hat quasi. Es gibt die Stelle in der Bibel, die erschlägt viel, dass du erst den Balken aus deinem Auge ziehen sollst, bevor du den Splitter im anderen suchst. Ich meine, wenn wir die jetzt uns so anschauen, dann sollte man eigentlich relativ still sein, was Sünden anderer Menschen angeht, weil Gott erkennt den Balken bei dir. Und trotzdem möchte ich sagen, dass Gott Menschen nutzen möchte, um zur Umkehr aufzurufen. Und das bedeutet auch hier wieder die Herausforderung, dieser Nathan, dieser wahrhaftige Nathan, über den wir jetzt quasi sprechen, der biblisch runtergeschrieben worden ist, der hatte eine absolute Job Description von Gott. Da hat Gott gesagt, du gehst zu diesem David hin und sagst das. Der hat nicht irgendwie von Weide geguckt und hat irgendwie sich sagen lassen von einem Diener, da ist irgendwas passiert. Wäre gut, wenn du mal nicht nur Positives zum David sagst, sondern dass du ihm einmal so richtig den Kopf wäschst. Sondern Gott hat ihn geschickt. Und hier kommt es wieder auf uns an. Meine Schafe hören meine Stimme. Es ist unabdingbar, dass wir Gottes Stimme in unserem Leben hören. Und in erster Linie für uns selbst natürlich, dass Gott zu uns redet, was er mit uns machen will. Aber Gott will auch über andere Menschen mit dir sprechen und will das nutzen. Und du wirst erst dann zum Werkzeug Gottes und zum Nathan für jemanden anderen, wenn du dich von Gott senden lässt. Und senden lassen kann ich mich von Gott nur, wenn ich mir sicher bin, dass ich diese Job Description habe, genau das jetzt auszusprechen. Es stellt sich also die Frage, jetzt mal ganz praktisch, wie sieht das also aus? Ich sehe jetzt eine Sünde, so ist es ja manchmal. Dann sollte die erste Sache sein, nicht, jetzt renne ich aber los und sag das dem, bevor ich es wieder vergessen habe, sondern deine Frage sollte sein, Gott, ist es dran, dass ich das ihm sagen soll? Das ist die erste Frage. Soll ich das machen? Oder hast du irgendjemand anderen ausgesucht? Ich meine, es ist ja nicht so, dass das niemand sehen kann, Gott. Es können ja sein, dass es viele sehen. Bin ich der, der es machen soll? Und die zweite Frage ist, wann soll ich es machen, Gott? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Gott schenkt mir den richtigen Zeitpunkt, wann es quasi in das Herz des Menschen gehen kann. Ich weiß nicht, wenn der Nathan quasi irgendwie hier gekommen wäre oder hier, hätte es passieren können, es wäre verpufft. Er ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Und die letzte Frage ist, Gott, wie soll ich das machen? Vielleicht schenkt dir Gott auch eine Geschichte, die du erzählen darfst, wo du jemanden in seinem Herzen berührst. Vielleicht gibt dir Gott einfach so einen Schlüssel, also nicht nur vielleicht, Gott will dir einen Schlüssel in die Hand geben, wenn er dir diesen Auftrag gegeben hat. Weil da Gott gibt keine Aufträge, die theoretisch nie funktionieren, sondern Gott gibt dir Aufträge, die funktionieren. Aber es ist halt entscheidend, den richtigen Schlüssel zu nehmen. Ich glaube, wenn wir uns daran halten, dann ist diese Verletzungsquote, die von uns ausgeht, bei anderen Menschen recht gering. Natürlich wird es verletzen, aber ich glaube, dass die Verletzung, die David hier erfahren hat, dass er gemerkt hat, der Nathan weiß davon, die war nicht so schwerwiegend, wie was danach gekommen ist. Das Tolle, dass ich habe Vergebung in meinem Leben. Ich möchte zum Schluss 5 Punkte zusammenfassen, die mir heute irgendwie persönlich wichtig geworden sind bei diesem Thema. Die sind mir tatsächlich heute nochmal wichtig geworden, wo ich gesagt habe, die will ich gern nochmal einfach so hinten ranstellen. Der erste Punkt, der, wenn wir das ganze David-Thema angucken, Gott beruft nicht die Perfekten. Lasst es wirklich auf euch wirken. Gott sucht nicht nach Perfektion, sondern Gott sucht nach Herzen. Wenn du denkst, dass Gott Perfektion in deinem Leben sucht, dann wirst du nie geeignet sein für ihn. Aber dein Herz kannst du bereit machen, dass Gott dich nutzt. Und das hat er bei David getan. Der zweite Punkt, es gibt Versuchungen in unserem Leben. Und die kommen unerwartet und wir sind unvorbereitet. Natürlich dürfen wir Gott darum bitten, dass diese Dinge an uns vorübergehen. Dass wir so einen Schutzmantel anziehen quasi, so eine Gegenwart Gottes um uns ist, dass quasi das nicht einschlagen kann. Aber man sieht, das ist keine Garantie und wir wissen alle, wie unser Leben funktioniert. Es gibt auch die Zeiten, wo du mal das Seil ein bisschen locker lässt und wo so eine Versuchung des Teufels einschlagen kann. Der dritte Punkt, wir müssen und sollten bereit sein, dass Gottes Reden durch andere Menschen an uns herankommt. Wir sollten das zulassen in unserem Leben. Wir können uns aktiv dagegen verschließen, definitiv. Das ist nicht irgendwie, das ist ganz einfach. Ich kann nur mit den Menschen reden, wo ich weiß, da passiert nichts. Die finden mein Leben gut, wie es ist. Die sind meine Bierkollegen oder meine Nähfreundinnen, keine Ahnung. Da weiß ich, da bin ich safe. Ich gehe lieber denen aus dem Weg, wo es so ein bisschen kritisch werden könnte, wo ich gehört habe schon mal, dass Gott mit denen geredet hat. Ich kann das aktiv tun. Aber ich sollte, glaube ich, aktiv zu Gott sagen, Gott, ich bin bereit, dass Menschen zu mir kommen können. Ich gebe dir diese Chance in meinem Leben. Ein ganz wichtiger Punkt, das Bekennen unserer Sünde setzt Gottes Gnade frei. Das ist mir nochmal richtig ins Herz gegangen, wo ich bei diesem Awakening Erzgebirge war, wo ich gesehen habe, was das bedeutet, Sünden zu bekennen. Das muss nicht immer so sein, dass du hier vorne stehst, mir das Mikrofon aus der Hand reißt und sagst, das ist es in meinem Leben. Aber es darf nicht das sein, dass du alles mit nach Hause nimmst in deinen kleinen Keller und sagst, nur dort spreche ich mit Gott drüber. Und der letzte Punkt, seid ihr bereit, für andere Menschen zum Segen zu werden? Zu Nathans zu werden. Seid ihr bereit, dass Gott euch nutzen darf, durch, dass ihr einfach von eurem Leben, es ist nicht immer das, dass du quasi den genauen Auftrag kriegst, zu Menschen zu gehen und zu sagen, Sünde dort, Umkehr jetzt. Manchmal ist es einfach, dass du vielleicht anfängst, von deinem Leben zu erzählen, von deinen Versuchungen zu erzählen, dass du Menschen, wenn ich heute hier predige, dann wäre ich vielleicht von einigen von euch zu Nathans, also nee, zu einem Nathan für euch quasi, obwohl ich jetzt nicht aktiv auf euch zugehe. Das ist ganz, ganz verschieden, wie wir quasi das tun können. Oder, ja, aber das hat immer damit zu tun, dass wir unseren Mund benutzen und unseren Kopf und unser Herz und der Heilige Geist in uns hineinkommt und wir es wieder rauslassen. Sind wir bereit, quasi einen Schritt aus dem rauszugehen? Ich bin halt hier, damit der Heilige Geist an mir wirkt. Das ist fantastisch, dieser Lobpreis, diese Predigten, dieses Gebet danach, diese Seelsorge, diese, was weiß ich. Ich nehme das so gerne mit in mein Leben. Das erbaut mich. Bin ich bereit, dass es wieder rauskommt? Und das meine ich nicht nur auf dem Bierkasten, auf dem Markt. Und das gehört damit dazu, sicherlich. Aber das gehört auch dazu, dass wir uns gegenseitig quasi begegnen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Gott, ich danke dir von Herzen, dass du uns diesen Menschen David in die Bibel geschrieben hast. Danke, dass wir so viel erkennen können, Herr. Danke, dass dort so viel Wahrheit drin liegt und genauso viel Herausforderung auch für uns, Herr. Danke, Herr, dass dieser David auch nicht der Perfekte war, sondern dass es einer mit Ecken und Kanten war, Gott. Danke, dass es einer war, der deine Vergebung gebraucht hat, Herr. Danke, dass wir uns damit ein Stück eins machen können, Herr. Und Herr, wir wollen heute nochmal hier bekennen, Herr, dass wir Vergebung brauchen, Herr. Wir wollen bekennen, Herr, dass du Sünden in unserem Leben aufdecken darfst, Herr. Wir wollen das wirklich nochmal dir sagen. Herr, wir wollen nicht Geschichten in unserem Leben bauen, die unsere Sünden irgendwie bestwillig irgendwie verdecken, und vielleicht haben wir das auch schon gemacht und es hat 20, 30 Jahre niemand gemerkt. Und trotzdem merkt man, es ist was in uns. Gott, wir wollen das nicht mehr. Gott, das soll keine Gemeinde sein, wo wir uns tolle Geschichten erzählen, sondern das soll eine Gemeinde sein, wo wir Herzen teilen. Wo Veränderung stattfindet, egal in welcher Lebenssituation wir sind und egal wie weit wir mit dir schon gegangen sind, Gott. Ob wir gerade uns entschieden haben, mit dir ein Leben anzufangen und wo vielleicht noch viel Erklärungsbedarf ist, oder Gott, wo wir vielleicht schon 30, 40, 50 Jahre mit dir unterwegs sind, Gott, wir brauchen immer wieder Korrektur. Und Gott, hilf uns dabei, dass wir zu Segen für andere Menschen werden können, Gott. Und dass das, auch wenn das in dieser Gemeinde schon so viele sind, Gott, wo du uns schon so viel Vielfalt geschenkt hast, Herr, du darfst das noch mehr werden lassen, Herr. Ich wünsche mir, dass du so ein Verlangen dann auch uns gibst, Herr, dass wir uns gegenseitig miteinander beschäftigen und dass wir Lust darauf haben, zu erkennen, was du uns über andere Menschen sagen möchtest, Gott. Und es ist nicht nur das Negative, das ist auch viel Positives, was du uns sagen willst, Herr. Danke, Gott, dass du so ein Riesenherz hast für deine Kinder, Herr. Danke, dass du schon so viel Nathans in unserem Leben geschickt hast, Herr. Danke, dass du uns so viel Sünden schon als von unseren Schultern genommen hast, Herr. Das ist großartig, Herr. Und ich bitte dich jetzt um einfach Mut, Herr. Segne uns wirklich mit Mut, Herr, da in unser Herz hineingeht, dass wir heute anfangen, was zu ändern. Dass wir es nicht wieder mit nach Hause nehmen, vergraben, in unser Buch schreiben und vielleicht irgendwie in einem Jahr mal lesen und sagen, wieder nichts draus geworden. Gott, wir wollen es verändern. Schenk wirklich so einen Geist der Veränderung, Herr. Und nimm uns alle Angst, Herr. Bei dir ist kein Platz für Angst. Bei dir ist Platz für, wir wissen, wenn das passiert ist, geht's bergauf. Amen.